Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anni Niemann und Johannes Ingrisch, gerade eben mit dem Studium fertig und schon am ersten prestigeträchtigen Projekt dran. Ihr Plan, ein paar untergegangene Kirchen wieder auferstehen zu lassen.
Die Stimmung ist gut und jetzt wünschen sich alle, dass es jetzt weitergeht.
Das wünschen wir uns auch. Doch Johannes Ingrisch und Anni Niemann, die sind überzeugt, dass sie das schaffen werden. Bin ich auch von überzeugt, so ein schönes Projekt, eine Kathedrale mitten im Meer. Zwei Münchner Nachwuchsarchitekten machen diesen Traum jetzt wahr.
Jörg Adolf, Sie zeigen die Geschichte von zwei jungen Architekten, die einen Wettbewerb in England gewonnen haben, eine Art Kunstprojekt, eine wiederauferstandene Kirche vor der erodierten Ostküste. Sie zeigen, wie die beiden etliche Jahre lang um das Projekt kämpfen. Ihr Film steigt ein zu dem Zeitpunkt, dass die Machbarkeitsstudie, die die beiden gewonnen haben, durchgeführt wird und sich herausstellt, dass das Dorf, wo das ganze Projekt stattfinden soll, vehement dagegen ist. Die Leute möchten das nicht dort haben, die beiden Jungen geben aber nicht auf. Dort steigen sie mit dem Film ein und sie zeigen grundsätzlich zunächst einmal eigentlich die Hartnäckigkeit, wie die beiden den Plan verfolgen und versuchen herauszufinden, ob sich das irgendwie irgendwo anders an der Küste realisieren lässt. Meine konkrete Frage an Sie, Sie sind immer wieder nach England geflogen mit den beiden, Sie haben alles selber gefilmt. Haben Sie Ihre eigene Position als Filmemacher von Anfang an definiert oder haben Sie die erst nachträglich dann bei der Montage des Films gefunden?
Also die Methode, die ich verfolge, ist ja stark in der Tradition des Direct Cinemas, die halt auf unmittelbare Teilhabe angelegt ist. Also man ist mit der Kamera möglichst immer dabei, wenn es entscheidend ist. Und man sucht auch genau diese Entscheidungsmomente. Und die Kamera darf dann keine Rolle mehr spielen. Das heißt, eigentlich in der ganzen Vorbereitung des Films geht es immer darum, sich vertraut zu machen mit allen Beteiligten, dass die zumindest eine Ahnung davon haben, wie das Spiel läuft. Dass wir nicht von ihnen erwarten, dass sie sich jetzt zur Kamera umdrehen und irgendwelche Statements ablassen, was in normalen Fernsehfeatures ja immer wieder verlangt wird, sondern genau das Gegenteil. Tut bitte so, dass wir, als wären wir nicht da. Das ist natürlich eine Verabredung, das ist auch eine Konstruktion und hat eine große Künstlichkeit manchmal in sich. Aber wenn man das über viele Jahre macht, wie ich das jetzt mache, dann entsteht tatsächlich in besten Momenten wirklich so etwas wie ein Spiel vor der Kamera mit den Protagonisten, das dann natürlich wirkt oder im besten Fall auch natürlich ist. Ne? Also die Zeit ist immer auf meiner Seite, würde ich mal sagen.
Man kann sagen, im Prinzip sind Sie als Ihr eigener Kameramann die vierte Wand im Spielfilm. Sie sind vorhanden. Der große Unterschied zum Spielfilm ist während des Drehens, dass ich mir auch als Zuschauer bewusst bin, der Dokumentarfilmer ist die Kamera, er steht da, er ist das Ohr, er macht möglicherweise sogar den Ton selber und die Leute ignorieren ihn bewusst. Also das weiß ich als Zuschauer, ich weiß es, weil mir der Film als Dokumentarfilm angekündigt wird, aber warum weiß ich es eigentlich konkret, formal? Wenn der Film nicht als Dokumentarfilm angeschrieben wäre, gäbe es ein Merkmal, ein Herausstellungsmerkmal für diese Tatsache?
Also erstmal, ich mache meistens den Ton, bin mit einem Kameramann unterwegs, das wechselt dann auch öfter. Bei den Szenen in München habe ich allein gefilmt, das ist aber schwierig immer mit dem Ton. Also um einen guten Ton zu machen, muss man angeln und deswegen ist es für mich meistens die ideale kleinste Einheit, die man braucht, um einen Film herzustellen, zwei Leute, Ton und Bild.
Angeln, das muss ich erklären, das braucht eine lange Stange mit dem Mikrofon, dass man das Mikrofon über den Kopf der Protagonisten hängen kann. Das braucht zwei Arme, das kann man nicht gleichzeitig mit der Kamera machen.
Ja, man angelt wirklich nach den Tönen, ne? Also man versucht sie herauszufischen aus dem Brei an Sound, der um einen herum ist. Ich versuche ja eigentlich, Dokumentarfilm als Geschichtenerzähler zu betreiben. Also ich versuche, den Film so zu organisieren, wie man eine Spielfilmerzählung auch machen würde. Nur glaube ich, dass in dem Kern der Erzählung eben kein Spielfilm steckt. Niemand würde einen Spielfilm drehen über zwei junge Architekten, die scheitern. Deswegen ist es immer in der Versuchsanordnung eigentlich so viel Alltag drin und so viel heutiges Leben, dass man, glaube ich, wenn man mit einem Drehbuch arbeiten würde, immer sagt, das ist mir zu wenig. Und aus diesem zu wenig dann doch etwas zu machen, was quasi erzählerisch trägt, das ist die Aufgabe, die ich mir immer setze.
Nun gibt es eine Szene in Ihrem Film, die eigentlich kommentiert, wie das Ganze entsteht und entstehen kann. Sie filmen ein britisches Drehteam, ein britisches Fernsehteam, das die beiden jungen Architekten am Strand inszeniert. Der Regisseur des Drehteams gibt ihnen vor, was sie tun sollen, was sie sagen sollen. Dann wird die Szene gedreht und dann stellt der Regisseur fest, ihr seid verkehrt herum gestanden. In der Szene zuvor war der andersrum da. Wir müssen das nochmal drehen. Und dann blickt er in ihre Kamera und sagt grinsend, Anschlussprobleme, sozusagen, Herr Kollege. Und das haben sie drin gelassen und das ist eigentlich ganz klar ein Verweis auf die Herstellung des Films. Haben Sie damit sich kämpfen müssen oder war das sozusagen ein Geschenk Gottes, diese Szene?
Nein, wenn man sich die Geschichte des Direct Cinemas anguckt, gibt es in fast allen großen Direct Cinema Filmen auch immer den Blick auf die anderen Medien. Also man tut zwar so, als wäre man nicht da, aber spiegelt sich quasi in dem Tun der anderen. Also wir leben heute in einer Mediengesellschaft. Man kann die Medien gerade bei so einem Projekt überhaupt nicht raushalten. Dann kommt dann die BBC und will einen Beitrag machen über das, was da passiert. Natürlich ist das für mich ein gefundenes Fressen, zu sehen, wie inszenieren die beiden Architekten vor der Kamera und auf der anderen Seite, wie verhalten die sich jetzt für die andere Kamera. Und das ist dann natürlich für mich ein gefundenes Fressen, über das ich mich nicht ärgere, da freue ich mir ein Loch in den Bauch. Ja. Wenn ich dann plötzlich jemanden sehe, der da so ein Feature macht und einfach immer am Strand Action brüllt, ja, und das mit der größten Selbstverständlichkeit und von den beiden Architekten verlangt, nun redet doch mal ganz natürlich miteinander und dann müssen die auf Englisch reden. Ne? Das ist ja das Natürlichste von der Welt, dass die sich da auf Englisch am Strand halten.
Action. This will be gone soon. Like all the rest of the town has been gone.
Let's say in 5 years, or maybe in 2, it's all gone.
Guys, you swapped sides, haven't you?
Yeah. Weren't you standing the other way around?
That's possible, I don't know.
Yeah, I think you were.
Yeah.
I think you were that side. It's a continuity thing.
Und diese Absurdität in dem Film drin zu haben, bis dahin, dass er mich dann oder unsere Kamera dann direkt anspricht und dieser Kollegen-Slang, Continuity Problems, ja, das ist die Brechung, die ich sehr mag an dem Film. Eigentlich gibt es in allen Filmen, die ich gemacht habe, solche Momente und ich suche sie auch immer wieder. Ich habe schon fast manchmal das Gefühl, ich wiederhole mich zu sehr, weil ich dieses Kollegen-Bashing dann immer so sehr mache. Auf der anderen Seite mag ich diesen Effekt, man sieht die beiden in meinem Film agieren vor einer Kamera. Und kriegt dann im Kontrast zu ihrer Performance vor der anderen Kamera vielleicht mit, um wie viel authentischer, besser, näher dran an den wirklichen Geschehnissen ihre Selbstdarstellung ist vor der anderen Kamera, vor unserer Kamera.
Sie haben gesagt, wir leben im Medienzeitalter und die Darstellung der Medien, um die kommt man nicht herum. Tatsächlich gibt es eine Tradition im Dokumentarfilm, nämlich das Handwerkliche zu zeigen. Die Faszination des Handwerklichen ist immer da. Früher war das der Schmied oder der Drechsler oder der Bäcker, der gezeigt wurde. In Ihrem Film, habe ich gemerkt, ist das plötzlich auch wieder drin. Wenn Sie zeigen, wie die jungen Architekten ein 3D-Modell am Computer herstellen, indem sie zuerst in einem Industriehof Kreise malen, dann dort eine kleine mit Metallfolie überzogene Säule aufstellen, das fotografieren und das am Bildschirm multiplizieren. Sie zeigen dort ganz konkret, wie die beiden ihre künstlichen Bilder herstellen. Und die Faszination, die ich als Zuschauer verspüre, ist durchaus auch die ihre, oder?
Ja, unbedingt. Also auf der einen Seite habe ich natürlich gehofft, dass das gebaut wird und dass wir irgendwann wirklich im großen Maßstab das sehen können, wie gebaut wird. Also diese riesigen Stahlsäulen der Herstellung, ist natürlich auch, werden faszinierende Bilder in so Stahlwerken. Fällt jetzt flach in meinem Film. Stattdessen sieht man sie eher bei so einer Bastelarbeit und natürlich bei der Herstellung von Bildern, die dann überzeugen sollen. Also letztlich das Einzige, was das Projekt verkaufen kann, sind schöne Bilder. Die müssen sie herstellen, die werden digital hergestellt. Das reflektiert natürlich auch mein eigenes Medium auf eine Art und Weise, diese Art von Bilderproduktion. Was ich aber eigentlich, der wichtigere Aspekt ist für mich aber eigentlich der des Bastelns, wie man sich seine Welt zusammenbastelt. Und wenn man sich den Filmemacher denkt als Jäger oder Sammler, bin ich eindeutig ein Bastler. Also ich verstehe mich eher so, dass ich sammle Sachen zusammen und bastel daraus etwas. Ich denke eher, dass es die realistischere Geschichte ist. Also wenn man sich anguckt, was in der Architektur passiert, in dieser unglaublichen Ausschreibungskultur-Wettbewerbe, dann ist ja 90% von dem, was ausgedacht wird, wird eben nicht gebaut. Also es gibt genauso, wie es einen riesen Berg an unsichtbaren Filmen gibt, die nicht finanziert werden, die nicht gemacht werden können, gibt es einen wahnsinnigen Berg an unsichtbarer Architektur. Und eigentlich fand ich, dass das in der Darstellung des Berufsstandes oder das in der Berufsrealität und dessen, was da an Möglichkeiten des Scheiterns sowieso immer drinsteckt, das in Verbindung mit einem Kunstprojekt, was etwas Unsichtbares, etwas schon Vergangenes, etwas schon sich ja durch Erosion Zerstörtes darstellen will, also dieser Akt des doppelten Verschwindens, der hat mich immer sehr fasziniert und den halte ich für poetisch und auch sehr realistisch.
Womit wir wieder beim gleichen Punkt wären, man sagt oft, die besten Spielfilme sind die, die sich eigentlich ums Filmemachen drehen, die parallel eine Geschichte erzählen, wie ein Film entsteht. Und das gilt natürlich auch für Dokumentarfilme. Hier erzählen sie die Geschichte eines künstlerischen, eines Kunstprojektes, das letztendlich scheitert. Also auch eine Parallelerzählung zu dem, was sie als Filmemacher immer wieder erleben, mit Hochs und Tiefs. Also eine Geschichte über ihre eigene Arbeit, könnte man sagen, im weitesten Sinne.
Ja, die Parallelen sind dann natürlich erstaunlich. Also wenn man sich die Bewegung anschaut, die die Architekten mit ihrem Projekt machen, dann gab es auch immer diese untergründige Strömung, also meine Kämpfe um den Film, die die beiden natürlich nicht interessieren durften, die aber dann sehr real ähnlich waren. Probleme mit Geldgebern, Überzeugungsprobleme, Präsentationsprobleme. Also diese Art von, wie soll ich sagen, Herausforderung und Überforderung liegen da sehr eng beisammen und das war auf beiden Seiten, vor und hinter der Kamera.
Kommen wir zu einem Film, bei dem Sie als Berater beteiligt waren.
Das stimmt nicht. Also das ist
stimmt. Nicht. Steht so im Abspann. Also.
Und der Abspann lügt nicht.
Ja, aber was habe ich mit Stefans Film zu tun? Wir haben zusammen studiert und ich habe irgendwann mal zu Stefan gesagt, Stefan, du musst dich beeilen, wenn du noch das Geld von der Filmförderung haben willst für den Erstlingsfilm, dann gibt es eine gewisse zeitliche Frist und die muss man einhalten. Und es wäre gut, wenn du jetzt bald mit einem Exposé um die Ecke kommst. Das war mein Anteil an dem Film.
Kein kleiner Anteil, würde ich sagen, nicht wahr, Stefan Landorf?
Ja, nein, wirklich nicht, zumal mir eine Redaktion davor gerade weggebrochen war und dann eine zweite sozusagen ins Spiel gekommen ist, nämlich die ihn jetzt gemacht habe. Ja, und das ist immer eine Menge Arbeit, also die Überzeugungsarbeit, einen Film zu machen, ist natürlich im Vorfeld das Komplizierteste an der Filmemacherei überhaupt. Ja, das hat auch wieder ein Jahr gedauert. Ja.
Ihr Film ist insofern ziemlich speziell, also eigentlich abstrakt ist, könnte man sagen. Er passt in eine Tradition, wie sie zum Beispiel Harun Farocki auch schon eröffnet hat. Er zeigt Bilder aus der Arbeitswelt. Er dreht sich im Grunde genommen um Sitzungen, wie wir in der Schweiz sagen, Besprechungen, wie man in Deutschland sagt. Es geht aber nicht um die eigentliche Sitzungskultur, sondern es geht um die Sprache, die dort verwendet wird, wie sie eingesetzt wird von den Leuten. Sie haben den Film auf drei Ebenen konstruiert. Einerseits haben sie in großen und kleinen Firmen und Institutionen Sitzungen gefilmt. Andererseits haben sie von Schauspielerinnen und Schauspielern, von jungen Leuten, einzelne Phrasen aus diesen Sitzungen nachsprechen lassen, während diese Schauspielerinnen und Schauspieler farbige Trennwände durch einen Raum schieben. Und zum Dritten haben sie die Protagonisten, also die eigentlichen Akteure, ihren eigenen Phrasen nachher isoliert noch einmal zum Teil wiederholen lassen. Und das Ganze schneiden sie in eine Konstruktion, das dann wirklich abstrakte Sitzungsatmosphäre ergibt.
Nur ist es so, ich habe irgendwann mal...
Das ist ja klar, kein Thema.
Wenn es Glasklar Online, wenn es Sinn macht, weil wir viele Leute mit erreichen und die Leute eine riesen Enttäuschung wäre, dann würde ich es mir überlegen, solange wir den Druck nicht haben. Aber wenn wir jetzt sozusagen eh nicht groß Leute mit erreichen.
Also nur wenn Peter drüber guckt mit seiner Statistik.
Fände ich besser, wenn er sagt, wir sollen normale Online-Artikel schreiben, dann ist gut, oder?
Also manche Sachen sind schon so, weiß ich,
was das Statistiken, die waren nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ja,
aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Kannst du nochmal gucken, wie Glasklar Online geguckt wird? Also ich habe jetzt keinen ultimativen Need, Kosten zu sparen, aber ich sehe sozusagen, dass gerade die Honorare tierisch laufen seit 3 Jahren und das wäre eventuell eine Idee, mal ein bisschen gegenzusteuern.
Nun noch einmal die gleiche Frage wie zuvor schon, wo stehen Sie da? Also wenn Sie im Raum sind während des Drehens der Besprechung, hat man Sie bewusst wahrgenommen? Haben Sie den Leuten erklären müssen, ich bin nicht da, die Kamera steht jetzt einfach da? Wo haben Sie sich ganz konkret technisch angesiedelt?
Also in der Besprechungssituation selber war das immer das gleiche Setting. Nun ist das in der Regel immer ein großer, langer Tisch. Da müssen die zwei Kameras, mein Kameramann und ich hatte immer die zweite Kamera geführt, einfach Positionen finden, wo wir nicht gerade im Bild sind und wo wir möglichst das ganze Spektrum abbilden. Und je nach, ich würde sagen, je nach Profession der Gefilmten, ja, war die Aufmerksamkeit mehr oder weniger auf uns. Und das richtet sich eher danach, wie fremd das Medium selber ist. Wenn es zum Beispiel bei der Bundeswehr, die wenig bis gar nicht Pressearbeit gewohnt sind, die haben kaum in die Kamera geguckt, höchstens wenn wir uns selbst bewegt haben. Bei anderen Bereichen, die Marketing umfassen oder Pressearbeit selbst oder eben mit Messebauen zu tun haben, die haben immer sehr genau geguckt, was sie in die Kamera sagen und haben darüber nachgedacht, ob das jetzt wohl in den Film gerade kommt oder nicht. Denn ich habe die Kamera nie ausgestellt, aber ich habe nie eine Situation jetzt gesucht oder gearbeitet, also eine Arbeit mit den Protagonisten selber fand in dem Sinne nicht statt.
Für mich als Zuschauer ist ja ganz klar, das ist geschnitten, das ist konstruiert und daraus macht der Film auch keinen Hehl. Es gibt zum einen innerhalb der einzelnen Besprechungen Momente, da werden einzelne Teile der Sätze überdeckt mit einem Geräusch, damit man einzelne Namen nicht hört. Das ist ziemlich selbstverständlich. Dann ist klar, dass geschnitten ist. Sie haben mit zwei Kameras gedreht. Es gibt Schnitte innerhalb der Besprechungen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine frontale, eine theatralische Inszenierung. Ich sitze im Zuschauerraum, eigentlich fast schon wie im Theater. Und auf der Leinwand läuft etwas ab, eigentlich fast schon wie auf der Bühne. Ihre theatralische, bühnenartige Inszenierung hat ganz klar auch einen distanzierenden Effekt.
Ja, ich habe tatsächlich nach der Theatralität in der Besprechung selber gesucht und die war sehr einfach aufzugreifen. Ja, also tatsächlich war es so, dass alles, was die nächste Ebene betraf, ich ja nie so genau wusste, was wird da jetzt eigentlich stattfinden. Das Experiment bestand wirklich darin, bestimmte Sätze von den Protagonisten zu wiederholen und dann von Schauspielern nochmal. Und tatsächlich ist es sehr häufig so, dass die Sätze der Protagonisten selbst schon so theatral angedacht waren, nämlich im Sinne von, wie platziere ich mich und wie inszeniere ich mich in der Sitzung selber, dass der Effekt in der Regel sogar stärker war als von den Schauspielern. Ja.
Nun könnte man sagen, mit Ihrer Arbeitsmethode, die funktioniert wie mit Karteikarten, Sie haben das auch so vorgeführt, die einzelnen Phrasen auf Karteikarten notiert und dann werden die herumgeschoben, die werden aber auch im Film herumgeschoben, zusammen mit den Kulissen, also mit diesen Trennwänden. Da braucht es keine weitere Positionierung mehr des Filmemachers. Für mich als Zuschauer ist schon klar, ich schaue mir da ein Produkt an, etwas Gemachtes, eine Inszenierung mit bestimmten Absichten. Mussten Sie sich eher noch weiter zurücknehmen oder haben Sie mit irgendwelchen Deklarationsproblemen zu kämpfen?
Ich habe natürlich eine Menge Material gehabt und bestimmte Menschen und in der Regel natürlich die Angestellten, also im Sinne einer Hierarchie, die Menschen, die in der Hierarchie unten stehen, die haben diese Inszenierung noch nicht perfekt drauf. Und insofern war die Nachinszenierung mit diesen offen sehr viel schwieriger. Die kommen deshalb oft nicht vor, weil es dann bis zur Unerträglichkeit peinlich gewesen wäre. Ja, deshalb sind sehr häufig nur die Abteilungsleiter selber abgebildet. Ja.
Also haben Sie, sagen wir, bewusst Komik vermieden, dramatische Zuspitzung vermieden. Man könnte sagen, diesen eigentlich oberflächlich neutralen Ton, den haben Sie auch gesucht. Auffällig ist ja, dass am Schluss, wenn die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler diese Phrasen gemeinsam an einem Tisch noch einmal wiederholen, die Komik plötzlich hochkocht. Also da gibt es dann kein Halten mehr, auch im Saal nicht.
Also ich denke nicht, dass unser Monitoring das Monitoring des Partners ablösen soll, das auf keinen Fall.
Ja, Funktionsverlagerung, Zins, Schreiben.
Das heißt Lockerung in irgendeiner Form. Gibt es für ihn nicht?
Naja, dann Funktionsverlagerung, Zinsschranke, Mantelkauf, Tesaurierungsbegünstigung.
Ich habe jetzt nicht den ultimativen Need, Kosten zu sparen, aber ich würde sozusagen sagen, dass gerade die Honorare tierisch laufen seit 3 Jahren.
Wird wahrscheinlich nicht mal 5-stellig kosten. Mhm. Also in Berlin so eine Veranstaltung runterzupressen.
Plötzlich wird die Kombination dieser Sätze urkomisch. Das haben Sie aber offensichtlich bewusst vermieden in der vorherigen Inszenierung. Es hätte bestimmt Dutzende von komischen Momenten gegeben.
Das ist meine Verantwortung als Dokumentarfilmer, wie ich finde. Ich kann nicht Menschen, die sich mir ja ausliefern in einer gewissen Art und Weise, kann ich nicht bloßstellen. Ich kann sie vorführen, ich kann sie als Material begreifen, aber ich möchte nicht, dass über sie als Menschen ja dann auch gelacht wird. Das möchte ich einfach nicht. Ja.
Damit ist Ihre Position relativ klar. Und jetzt komme ich zu einem spannenden Moment bei Ihrem Film und beim Film von Jörg Adolf, nämlich die Konsequenz des Handelns der Protagonisten. In Ihrem Film Lost Town ist ganz klar, was die beiden jungen Architekten da anzetteln, das würde Folgen haben. Wenn sie dieses Projekt durchziehen und diese Scheinkirche bauen, dann verändert sich die Landschaft, dann kommen Touristen. Das ist etwas, das die Leute im Dorf gar nicht möchten. Also es gibt eine Konsequenz des Handelns der Protagonisten, die ist definiert. In Ihrem Film lassen sie das vollkommen weg. Also was an diesen Sitzungen besprochen wird, wird wahrscheinlich auch Auswirkungen haben, aber dafür interessieren sie sich überhaupt nicht und sie machen es mir sehr schwer, mich dafür zu interessieren.
Naja, das ist natürlich Ansichtssache. Braucht man eine Dramaturgie oder braucht man sie nicht in einem klassischen aristotelischen Sinne? Braucht man sie oder braucht man sie nicht? Ja? Ich bin in meiner ganzen Arbeit immer eher ein Anhänger der Reihung gewesen. Vielleicht, also wahrscheinlich ein Prinzip, was eben in einem anderen zeitbasierten Medium, nämlich der Musik, viel normaler angenommen wird als im Film. Aber ich glaube, dass es im Film auch einen Platz hat.
Während man bei Ihnen den Eindruck bekommt, Sie sind ein Anhänger der Dramaturgie, Sie mögen das Erzählen von Geschichten, Sie spielen auch gerne mit dem Publikum und ich denke, Sie freuen sich, wenn ich als Zuschauer hängen bleibe an der Geschichte und die spannend finde und die bis zum Ende verfolgen möchte.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel in die Richtung mache und ich kann Stefans Vergleich mit der Musik, finde ich sehr gut. Ich wünsche mir manchmal, meine Filme würden mehr Musik werden.
Mehr Musik, das wäre ja dann fast schon wieder abstrakt. Also ich hätte jetzt den Vergleich anders angesiedelt. Ich hätte gesagt, Stefan Landors Film ist eine Collage, eine gezielte Collage, eine, man könnte auch Fotomontage sagen, mit bewegten Bildern und Ton. Ihr Film ist immer noch ganz klar ein Film, der zwar den dokumentarischen Regeln folgt, aber er hat eine narrative Linie, er hat eine Timeline.
Es ist natürlich in der ganzen Konstruktion des Themas, des wie ich da rangehe, ist genau dieser Moment drin. Ne? Ich suche mir ja eine Situation, die es möglich macht, etwas zu erzählen. Und bei diesem Film war es nun so, dass so viel passiert und so viele Wendungen da sind, dass ich einfach dieses klassische Schema des 90-Minuten-Films einfach immer in Gefahr sah. Also es sprengt in alle Richtungen. Und ich war irgendwann in der Situation, wo ich dachte, ich kann diese Geschichte nicht mehr erzählen. Ich kann sie mir ja selbst nicht mehr erzählen, ja, das, was jetzt passiert. Und auf der anderen Seite wurde es dann so kleinteilig, dass es mich auch nicht mehr interessiert hat, das zu erzählen. Als Mensch hat es mich sehr interessiert, wie es da im Detail weitergeht. Aber mir war einfach klar, dass ich mit meinen filmischen Mitteln da an die Grenze stoße. Ich habe dann gedacht, ich brauche eine Schaugrafik oder irgendwie sowas, da, um überhaupt noch klar zu machen, wer da mit wem jetzt, warum, wie interagiert. Für mich war es in den letzten Filmen wichtig, eine Geschichte so gut wie möglich zu erzählen. Und vielleicht werde ich mit den nächsten Filmen versuchen, die Geschichten ein wenig aufzuweichen und löchriger zu machen.
Während Sie erzählen ja eigentlich überhaupt keine Geschichte, Sie zeigen Alltag und Sie zeigen so sehr Alltag, dass ich mich zwischendurch im Sessel gekrümmt habe, weil jeder von uns kennt Sitzungen, kennt Besprechungen, jeder von uns kennt dieses Spiel der Selbstdarstellung im Verhältnis zu den anderen und den eigenen Aufgaben. Ist eigentlich ziemlich gnadenlos, dieser Blick, den Sie da haben, und man wundert sich nachher nicht mehr, dass das so selten gemacht wird. Es gibt immer noch die romantischen Dokumentarfilme über die Handwerker, über die Schöpfer, über die Leute, die irgendetwas Spezielles machen. Aber über diesen Alltag des Mittelstandes, der wahrscheinlich das Leben der meisten von uns extrem prägt, gibt es so gut wie nichts. Liegt das daran, dass es auf den ersten Blick einfach langweilig ist? Was hat es gebraucht, dass Sie sich dafür interessiert haben?
Interessiert habe ich mich dafür einfach genau aus diesem Grund. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also Filmsprache und letztendlich auch Bildsprache, also nicht nur die Sprache über den Film, sondern die Sprache des Filmes selber ist so spezialisiert, dass sie wieder ganz viele Menschen ausgrenzt. Und das hat tatsächlich viele, viele Jahre in meinem Leben zu Albträumen und Verzweiflung bei mir geführt. Und ich habe wollte einfach irgendwo hingehen in Bereiche, von denen ich wirklich auch nur ganz, also überhaupt keine Ahnung habe und gucke, aha, okay, da findet genau das Gleiche statt. Und dann das nur als Material zu begreifen und anfangen damit zu spielen.
Ja. Man könnte also von Ihnen beiden sagen, Sie sind ausgesprochen bewusste Dokumentarfilmer. Sie kennen beide die Geschichte des Dokumentarfilmes auch in Deutschland sehr gut. Sie kennen die Arbeit Ihrer Vorgänger und der Leute, die schon um diese Dinge gekämpft haben. Und trotzdem haben Sie hier zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Jörg Adolf, beneiden Sie ihn um diesen abstrakten Ansatz? Ist das etwas, das Sie auch reizen könnte?
Also beneiden wäre jetzt das falsche Wort, aber es gibt zum Beispiel etwas, wenn ich zum Beispiel auf die Geschichte der dokumentarischen Fotokunst blicke, da gibt es einen Punkt in der Geschichte, wo es eine wichtige Ausstellung gab, und dann schreibt jemand in dem Vorwort, hier sind neue dokumentarische Fotokünstler, die den Blick weglegen und nicht mehr die Welt erklären wollen, sondern einfach die Welt anschauen, wie sie heute ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns beide verbindet. Und im Dokumentarfilm hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt, glaube ich, sondern das, was herrscht, ist immer noch das Exotische, es ist das Gefühlige und es ist eigentlich immer das Besondere. Und was Sie jetzt beschreiben, der aussterbende Handwerksberuf, ja, der geniale Übersetzer, der einzigartige Moment, der wunderbare Sonnenuntergang. Und das wird meistens in einer Weise präsentiert, die für mich mit unserem Leben überhaupt nichts zu tun hat. Und deswegen versuche ich, eigentlich ganz einfache Geschichten, heutige Geschichten zu erzählen, Menschen, die etwas wollen und die in ihrem ganzen Leben so etwas sind wie Helden der Zusammenbruchsverweigerung. Ja, also man versucht das immer, das, was zwangsläufig kommen muss, der Zusammenbruch, den so weit wie möglich herauszuschieben. Und da sehe ich uns eher auf einer theoretischen Ebene sehr ähnlich arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es für mich etwas, das ich glaube, Dokumentarfilm muss viel mehr Kunst werden, muss viel mehr weggehen von diesen Rezeptionsmustern, wie wir sie jetzt kennen, sei es im Fernsehen, sei es im Kino, und muss sich viel mehr als eigenständige Kunstform behaupten und sich auch so darstellen. Und da finde ich so einen Film, wie Stefan ihn jetzt hingelegt hat, wo man nach 5 Minuten einfach weiß, das hat nichts mit dem zu tun, was ich normalerweise sehe. Wunderbar und befreiend, und darum beneide ich ihn, weil meine Filme auf der ersten Oberfläche vielleicht ein bisschen konventioneller erscheinen.
Dann könnte man vielleicht abschließend sagen, wenn Sie sagen, ein bisschen konventioneller erscheinen, dann müssen Sie sich eine Strategie zurechtlegen, um den Zuschauern klarzumachen, hier bekommen Sie etwas Gemachtes präsentiert. Und das ist Ihnen sehr schön gelungen, mit ein paar wenigen Kniffen. Sie müssen das nicht. Ihr Film ist, und das behaupte ich jetzt einfach mal, Ihr Film ist Hinschauen und zeigen. Etwas, von dem Filmemacher eigentlich immer geträumt haben. Haben Sie das Gefühl, es sei Ihnen jetzt wirklich gelungen, diesen Traum zu verwirklichen?
Na, es gibt, ich muss ja erstmal drauf zurück, weil ich kann das nicht so stehen lassen. Das geht einfach nicht, weil erzählen muss man auch können, und das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Herangehensweise insgesamt. Und ich könnte etwas nie so erzählen, wie Jörg das erzählt. Das ist genauso eine Kunst, wie eben nicht zu tun. Das ist so unterschiedlich wie der Filmemacher selbst. Ja. Das muss ich erstmal dazu sagen. Ja. Und jetzt habe ich die andere Frage vergessen.
Ja, ist es Ihnen gelungen, einfach hinzuschauen und zu zeigen, ganz neutral, das, wovon der Dokumentarfilm eigentlich immer geträumt hat?
Also die Besprechungssituationen selber sind sehr dokumentarisch. Das gefällt mir auch. Und was ich eben versucht habe, wirklich das Material als solches zu nehmen und damit wieder zu spielen, deshalb ist das sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung, der sicher nicht perfekt ist, denn sonst würde man auch keinen nächsten Film machen. Ja?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.